Heute kommen wir in unserem Modul Bibelkunde zu dem fünften Buch Mose, Deuteronomium. Einige von euch haben schon fleißig dran gearbeitet. Und dieses Buch Deuteronomium ist tatsächlich ein sehr bemerkenswertes Buch. 17 von 27 neutestamentlichen Büchern zitieren aus Deuteronomium. Und Jesus selbst hat ja viel aus der Schrift zitiert und von keinem Buch der Bibel hat er häufiger zitiert als vom Buch Deuteronomium. Und bekannt ist auch, nach der Taufe wurde Jesus ja in der Wüste 40 Tage lang auch vom Satan versucht, während er fastete. Und Satan versucht ihn mit drei verschiedenen Dingen. Teilweise bringt sogar Satan Bibelstellen hervor, mit die er etwas verdreht und versucht, so Christus zur Sünde zu verleiten. Und Jesus wehrt in dieser Versuchung dem Satan jeweils mit einer Bibelstelle ab, die er aus nur zwei Kapiteln aus Deuteronomium zieht. Aus Deuteronomium 6 und aus Deuteronomium 8. Wir sehen im ganzen Neuen Testament, aber auch bei Jesus, hatte dieses Buch eine ganz besondere Bedeutung, eine ganz besondere Kraft. Aber auch nicht nur im Neuen Testament, sondern auch im Alten Testament, auch für das alttestamentliche Volk Israel, war dieses Buch von einer ganz entscheidenden Bedeutung. Man kann dieses Buch gliedern in drei Abschnitte. Und zwar besteht dieses Buch aus den letzten drei Reden von Moses an der Grenze zum Land Kanaan. Es sind sozusagen die drei letzten großen Predigten des 120-jährigen Mose. Und einige Bibelforscher haben gewisse Parallelen entdeckt. Und zwar sind diese drei Reden aufgebaut wie so ein orientalischer Bundesschluss. Wenn Könige einen Bund geschlossen haben mit dem Volk oder mit Untergebenen, dann sind sie drei Schritte gegangen. Einmal haben sie gesagt, wer sie sind und was für ein Segen sie, was für Gutes sie den Unterlegenen tun. Dann haben sie aufgezählt, was für Verpflichtungen die Untergebenen zu leisten haben und dann, was für Konsequenzen das trägt. Entweder Segen oder Fluch, entweder Belohnung oder Bestrafung. Und in einer ähnlichen Art und Weise baut auch das Buch Deuteronomium diese drei letzten Reden von Mose auf. Mose gibt auch diese Dreiklang, dass er einmal reflektiert über all das Gute, was Gott ihm getan hat, dem Volk. Und dann legt er aus, was dann aber die Verpflichtungen sind für das Volk. Und im Endeffekt zählt er auf, was das für Konsequenzen hat, ob sie nun gehorsam oder ungehorsam sind, dass es ein Fluch oder ein Segen mit sich bringt. In gewisser Weise ist also das ganze Buch Deuteronomium eine Erinnerung an den Bundesschluss Gottes mit seinem Volk. Und ihr wisst, nachdem die Israeliten am Sinai diesen Bund geschlossen hatten, sind sie in Richtung Kanaan marschiert, aber als sie den Kanaan einnehmen sollten, da haben sie plötzlich alle Angst bekommen, haben nicht mehr auf Gott vertraut, sondern haben nur auf ihre eigene Kraft geschaut und auf diese großen Feinde in Kanaan und sind ungehorsam gewesen und haben den Verheißungen Gottes nicht geglaubt. Und deswegen hat Gott gesagt, okay, mach kehrt, 40 Jahre lang sollt ihr durch die Wüste marschieren, bis diese ganze Generation, die nicht auf Gott vertraut hat, umkommt in der Wüste. Und die damals hatten gesagt, also diese großen Männer aus Kanaan, aus all diesen Städten, die werden unsere Kinder töten. Keiner von unseren Kindern wird überleben, wenn wir da jetzt einmarschieren. Und Gott zeigt seine Macht darin, dass er sagt, keiner von euch wird in dieses Land kommen, aber eure Kinder, von denen ihr gesagt habt, die werden doch zum Opfer werden, wenn wir da jetzt einmarschieren. Die will er in das Land bringen. Und in dieser Situation sind wir nun. Die Vätergeneration, die sind alle gestorben, und nun steht diese Kindergeneration als erwachsene Männer, stehen vor der Grenze zu Kanaan. Und sie werden wieder erinnert an den Bund, den Gott am Sinai schon mit der Vätergeneration geschlossen hat. Und Mose erinnert diese Generation, dieser Bund, der galt nicht nur euren Vätern, dieser Bund, der gilt euch. Und zwar euch ganz persönlich. Wenn man dieses Buch gliedert, gibt es unterschiedliche Formen, wie man das machen kann. Sicherlich jeder, der das liest, sieht auch, kann das unterschiedlich gruppieren. Aber mein Vorschlag ist, die erste Rede ist von Kapitel 1, Vers 1 bis 4, Vers 43. Und ich habe es genannt Erinnerung an Gottes Führung. Die erste Rede von Mose ist eine Erinnerung an Gottes Führung. Da zählt er auf, wie gütig Gott gehandelt hat. In den ersten drei Kapiteln geht es darum, dass Gott ja das Volk durch die Wüste wandern ließ, dass, obwohl das Volk ständig gemurrt hat, sich aufgelehnt hat, viele Sünden begangen hat, dass Gott immer wieder gnädig war, dass Gott immer wieder treu war, dass er ihnen sogar Siege gegen diese ersten äußeren Könige Og und Sihon geschenkt hat. Und auch schon der eine Teil von Israel östlich des Jordans wurde sogar schon aufgeteilt. Die konnten sich schon in Besitz nehmen. Und dann in Kapitel 4, 1 bis 43, da ermahnt Mose dann, wie das Volk auf diese Güte Gottes reagieren sollte. Also er ermahnt dazu, dass sie das Gesetz halten sollten. Und am Ende kommt auch noch die Zufluchtsstätte. Ich denke, das ist auch eine Form, wenn wir uns die Güte Gottes anschauen, dann soll auch in unserer Gerichtsbarkeit eine Güte sichtbar werden. Die Zufluchtsstätte waren Orte, wo Menschen, die aus Versehen jemanden getötet haben durch einen Unfall oder so weiter, wo sie hinfliehen konnten und nicht gerichtet werden mussten. Also diese erste Rede ist eine Art Rückblick auf die Güte Gottes, auf all das Gute, das Gott dem Volk getan hat. Und die zweite Rede geht von Kapitel 4, 44 bis Kapitel 26. Bis 25. Bis Kapitel 25. Und das habe ich genannt, die Bedingungen des Bundes. Und zwar in den ersten, in Kapitel 4, 44 bis Kapitel 11, der werden die 10 Gebote wiederholt. Und Mose führt aus, was für eine Bedeutung die 10 Gebote haben. Ja, in Kapitel 5, da werden ja nochmal genau diese 10 Gebote wiederholt, wie wir es auch schon in Exodus 20 finden. Und übrigens, dass wir sie überhaupt die 10 Gebote nennen, kommt auch aus dem Deuteronomium. In Kapitel 10, Vers 4, da werden dann nennt Mose sie die 10 Worte. Ja, daher kommt es, dass wir sagen, 10 Gebote. Und in Kapiteln 6 bis 11, also was noch hier diese Bedeutung der 10 Gebote betrifft, da listet Mose auf, also hat allgemeine Prinzipien, was das bedeutet, dass Gott uns diese 10 Gebote gegeben hat. Zum Beispiel ist Kapitel 6 beschreibt, warum wir gehorsam sein sollten aus Liebe zu Gott. Die 10 Gebote ist nicht nur einfach ein abstraktes Regelwerk, sondern darin zeigt sich unsere Liebe zu Gott. Wenn wir Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all unserer Kraft, dann ist das der Gehorsam, der in den 10 Geboten dargestellt wird. In Kapitel 7 und 8, da lesen wir dann auch, dass wir gehorsam sein sollten aufgrund der Liebe Gottes zu uns. Also es beschreibt sozusagen mal die Liebe von der anderen Perspektive und sagt, weil Gott uns liebt, sollten wir doch gehorsam sein. Ich lese mal ein Stück aus Kapitel 7, Verse 6 bis 11. Da heißt es, denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So erkenne denn, dass der Herr, dein Gott, der Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Güte bis auf 1000 Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten und der denen, die ihn hassen, ins Angesicht vergilt, um sie umkommen zu lassen. Nicht zögert er gegenüber dem, der ihn hasst, ins Angesicht vergilt er ihm. So sollst du das Gebot und die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen halten, die zu tun ich dir heute befehle. Wir sehen, hier zeigt Mose, also der Gesetzesgehorsam ist nicht nur das Bild dafür, dass wir Gott lieben, sondern es ist auch die angemessene Reaktion auf die Liebe Gottes zu seinem Volk, der immer treu war, obwohl das Volk sich so oft verfehlt hat. Und die Kapitel 9 bis 11 zeigen dann, dass dieser Gehorsam in einer Demut geschehen soll. Das heißt, Mose warnt das Volk sehr davor, stolz zu werden, selbstgerecht zu werden. Sondern diese Kapitel sind eine Auslegung dessen, wie wichtig das ist, dass wir verstehen, als Menschen sind wir abhängig von Gott. Und genau das, was wir im Neuen Testament dann sehen, bei den Pharisäern, die selbstgerecht auftreten, die meinen, sie könnten alles halten und wie wir neulich gehört haben in Lukas 18, wo der Pharisäer stolz vor Gott auftritt und sagt, ich habe all das gehalten und bedankt sich, dass er nicht ist wie ein Zöllner oder sowas. Das ist gerade das, wovor Mose warnt, hier im Deuteronomium. Und sagt, das Gesetz zu halten, verpflichtet uns zu einer Demut, zu einem Erkennen, dass wir selbst keine Kraft in uns haben, dass wir selbst nicht wirklich gerecht sind, sondern dass wir danach streben sollten, nach Gehorsam, aber in Demut, nicht in Selbstgerechtigkeit und Stolz. Und dann folgen drei größere Abschnitte. Und beim Lesen ist mir zum ersten Mal aufgefallen, eigentlich kann man hier ganz gut die drei verschiedenen Abteilungen des alttestamentlichen Gesetzes erkennen. Und zwar in den Kapiteln 12 bis 16, Vers 17, finden wir eine Abhandlung des sogenannten Zeremonialgesetzes. Das heißt, im Alten Testament gab Mose ganz viele Gesetze, ganz viele Gebote, die den Gottesdienst betreffen. den alttestamentlichen Gottesdienst. Wie kann das Volk Gott nahen? Wie kann das Volk ihn verehren? Und da hatten sie eine ganze Menge von Regeln, von Zeremonien, die sie wie bildhaft ausführen sollten, um damit etwas anzuzeigen, was wahre Verehrung deutlich macht. Und da finden wir zum Beispiel, dass die Juden nur in Jerusalem Gott anbeten sollten und nicht auf all den Höhen, auf all den Hügeln, wo all die anderen Religionen damals schon ihre Opferaltäre da aufgebaut hatten, sondern allein in Jerusalem wollte Gott, dass der Tempel gebaut wird, und allein in Jerusalem sollten dann die Menschen kommen, um Gott zu begegnen. Können wir mal kurz was lesen aus Deuteronomium 12, die Vers 2 bis 5 lese ich mal. Hier sagt Gott durch Mose: Ihr sollt all die Städten vollständig ausrotten, wo die Nationen, die ihr vertreiben werdet, ihren Göttern gedient haben, und auf den hohen Bergen, auf den Hügeln, unter jedem grünen Baum. Und ihr sollt ihre Altäre niederreißen und ihre Gedenksteine zerbrechen und ihre Ascherim, das waren so Götzenstatuen, mit Feuer verbrennen und die Bilder ihrer Götter umhauen. Und ihr sollt ihren Namen von jener Stätte ausrotten. Den Herrn, euren Gott, dürft ihr so nicht verehren, sondern ihr sollt die Städte aufsuchen, die der Herr, euer Gott, aus all euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dort niederzulegen, dass er dort wohnt. Und dahin sollst du kommen. Und später erfahren wir dann, dass Gott sich Jerusalem als diesen Ort auswählt, wo er seinen Namen wohnen lassen möchte. Und Salomo baut dann dort einen Tempel. Aber hier sehen wir, Gott gibt ganz klare Gebote, wie er verehrt werden will, wo er verehrt werden will und welche Maßnahmen verboten sind. All diese Bräuche, all diese Handlungen, die von den anderen götzendienerischen Völkern praktiziert wurden, sind verboten. Dazu gehören auch all der Götzendienst. Kapitel 13 geht darum, eine Warnung vor falschen Propheten, die zu einem falschen Gottesdienst verführen wollen. Oder überhaupt Leute, die sagen, ach komm mit mir, lass uns mal einen anderen Gott dienen. Und hier wird klar geboten, wie mit solchen Leuten umgegangen werden soll. Sie durften nicht bleiben unter dem Volk. Aber auch Kapitel 14, heidnische Trauerriten wurden verboten. Ja, da kommt es her, wenn ihr schon mal gesehen habt, die ganz orthodoxe Juden, die haben hier immer solche Locken, diese Schläfenlocken. Das kommt aus einem Wort, wo es heißt, dass die Juden sich das Haupthaar und den Bart nicht vollkommen rundherum abschneiden dürfen. Man hat herausgefunden, das war eine Art Trauerritus bei heidnischen Völkern, die sich eine gewisse Frisur geschnitten haben, wenn sie einen Verstorbenen betrauerten. Und das hatte ganz viel zu tun auch mit götzendienerischen Vorstellungen, mit Geistervorstellungen, wie man damit irgendwie dem Verstorbenen helfen kann oder so. Ja? Deswegen war das verboten. Und in Kapitel 15 und 16 geht es dann noch um die Feste und um bestimmte Daten, zum Beispiel das Erlassjahr, was auch zur Verehrung Gottes dienen sollte. Etwas uns, den Juden etwas vor Augen führen sollte über das Handeln Gottes und dass sie sich freuen an dem Herrn in diesen Festen. Also Kapitel 12 bis 16, Vers 17 sind die sogenannten Zeremonialgesetze. Hier wird etwas aufgezeigt, wie das Volk Gott im Alten Testament anbeten soll. In Kapitel 16, Vers 18 bis 20 finden wir Judizialgesetze. Also alles, was die Rechtsprechung im alttestamentlichen Volk Israel betrifft. Es beginnt damit, dass Richter eingesetzt werden. Und zwar Wir wissen, das Volk Israel war eine sogenannte Theokratie. Gott war hier der König, der Herrscher. Und deswegen gab es eine Rechtsprechung, die von Gott verordnet war. Und hier finden wir dann aufgezählt, was sind die Rechte verschiedener Ämter? Was haben Propheten für Rechte? Und so weiter. Es wird ja auch schon erwähnt, dass es zukünftig Könige geben wird in Israel, obwohl es damals noch gar keinen gab. Hier wird auch nochmal genannt die Zufluchtsstätte. Das hat nämlich auch etwas mit der Rechtsprechung zu tun. Wenn jemand, wenn man so will, eine Unterscheidung zwischen Mord und Totschlag, ja, eine Unterscheidung, wenn etwas durch einen Unfall, jemand durch einen Unfall umgekommen ist, dann soll er anders gerichtet werden als jemand, der aus Bosheit und lange geplant jemanden hinterrücks ermordet. Wird hier aufgezählt, wie soll mit falschen Zeugen umgegangen werden, die vor Gericht auftreten und sagen, der hat dies oder jenes gemacht und das stimmt nicht. Oder mit Betrug, auch im Handel, wenn hier wenn hier Leute, irgendwelche Händler auftreten und die absichtlich betrügen, um sich selbst zu bereichern. Und auch, wie muss man umgehen, in Zeiten des Krieges, wer muss verpflichtet werden, wer darf verpflichtet werden, in den Krieg zu ziehen und wer hat das Recht, zu Hause zu bleiben. Hier finden wir diese schönen Worte, dass jemand, der sich gerade erst verlobt hat, dass er nicht in den Krieg ziehen muss. Oder der gerade erst ein Weinberg sich gekauft hat, muss nicht in den Krieg ziehen. Und in Kapitel 21 bis 25 finden wir dann diese dritte Abteilung, das sind die sogenannten Moralgesetze. Das sind die Gesetze, die den Umgang miteinander betreffen. Ja, hier finden wir die ganzen Regeln, wie geht man um mit Familienkonflikten, wenn Kinder störrisch und rebellisch sind oder wie ist damit umzugehen, wenn man Sklaven hat und wie muss man die behandeln? Oder wie behandle ich überhaupt meinen Nächsten? Hier gibt es auch wichtige Kapitel über Ehe und Ehescheidung. Wann wurde eine Scheidung erlaubt? Was waren die Verpflichtungen einer Ehe? Und auch der Umgang mit Ausländern, mit Witwen und Waisen, also all die so ein Stück weit ausgeschlossen waren von dem normalen Leben und der normalen Gesellschaft, hier werden Gebote gegeben, wie moralisch mit solchen Leuten umzugehen ist. Also, es sind hier die Bedingungen des Bundes, die Gott hier aufstellt. Und Mose gibt hier sozusagen eine Art Perspektive in der Gegenwart. Was ist eure Verpflichtung jetzt, hier und jetzt? Und dann in der dritten, letzten Rede, ich habe sie Segen und Fluch genannt, in Kapitel 26 bis 34. Da beginnt es mit dem Gebot, dass man Dankopfer der Erstlingsfrucht geben soll. Und manche führen das noch zu der zweiten Rede. Ich glaube, es betrifft die dritte Rede, weil das hier etwas ist, was Gott auf die Zukunft hin zeigt und sagt, wenn ihr in dieses Land hier hineinkommt, wenn ihr diesen Segen bekommt, den ich euch versprochen habe, beginnt damit, dem Herrn zu danken. Die allererste Frucht, die ihr erntet, bringt einen Teil davon zum Herrn und dankt ihn für seine Gnade. Und dann finden wir im Kapitel 27 bis 30 eine weitere Ausführung über Segen und Fluch. Gott sagt dem Volk Israel sehr klar, wenn ihr diese Gebote haltet, wenn ihr mir vertraut, wenn ihr wirklich an mich glaubt, werdet ihr Segen ernten. Aber da, wo ihr euch abwendet von mir, wo ihr anderen Götzen dient, wo ihr mir ungehorsam seid, werdet ihr die Konsequenzen tragen. Und wenn wir weiter verfolgen, die Geschichtsbücher, die Könige, dann sehen wir, wie dieser Fluch eintrifft, weil das Volk nicht gehorsam war. Und in den letzten Kapiteln 31 bis 34 gibt es dann noch abschließende Bestimmungen. Zum Beispiel wird der Nachfolger für Mose genannt, Josua. Mose verfasst ein Lied in Kapitel 32. Das Bemerkenswerte an diesem Lied ist, er sagt den Israeliten, sie sollen dieses Lied auswendig lernen. Und dieses Lied ist schon eine Vorausschau, in der Mose dem Volk deutlich macht, ihr werdet ungehorsam sein. Ihr werdet euch alle an dem Herrn vergehen. Ihr werdet alle alle dem wahren Gottesdienst, der wahren Furcht Gottes nicht entsprechen. Ich glaube, das war keines der Lieblingslieder der Israeliten. Aber es war eine beständige Erinnerung dessen, was Gott hier auch in diesem Buch Deuteronomium erklärt. Da, wo das Gesetz gehalten wird, da, wo wirklich Gott vertraut wird, wird Segen geerntet werden. Aber eine klare Warnung, eine klare Erinnerung, wo wir das Gebot brechen, wo wir Gott nicht dienen, wo wir ihn nicht verehren, wo wir ihn nicht lieben, sondern alles andere uns wichtiger erscheint als Gott, da wird es uns schlecht ergehen. Da werden wir Konsequenzen zu tragen haben. Und in den letzten Kapiteln 33 und 34 spricht Mose auch nochmal letzte Segnungen aus. Und es wird berichtet, dass er stirbt. Diese letzte Rede ist eine Art Vorausblick auf die Zeit jenseits der Grenze, wenn sie in dieses Land hineinkommen. Ja. Im Buch Deuteronomium finden wir aber auch vieles über das Wesen Gottes. Das Buch Deuteronomium ist ein sehr persönliches Buch. Hier stellt sich Gott sehr persönlich vor. Und ich glaube, es ist eines der Bücher, was am stärksten die Liebe Gottes betont. Allein die Tatsache, dass Gott einen Bund mit dem Volk Israel eingeht, dass er sich aus Liebe verbündet, ist ein klarer Beweis der Liebe Gottes. Gott hat das nicht nötig gehabt. Er wurde von niemandem gezwungen. Aber es wird deutlich, weil er sich aus Liebe dieses kleine, schwache Volk erwählt hat, naht er sich so sehr diesen Menschen und verbündet sich mit ihnen in einem Bund und sagt, ich werde euch treu sein. Und Mose betont sogar, ihr wart dem Herrn nicht treu, aber Gott ist treu. Er hat seine Eide alle erfüllt. Hier sehen wir die einzigartige, erwählende Liebe Gottes, die sich verbündet, die Versprechungen gibt, Verheißungen gibt, obwohl er es nicht nötig hatte, obwohl niemand ihn dazu zwingen konnte. Aber er sagt, ich verbürge mich mit einem Eid, dass ich euch Gutes tue, dass ich euch in dieses Land führe, dass ihr mir nahen dürft. Es wird aber auch die Einzigartigkeit Gottes betont, wie vielleicht in keinem anderen Buch der Bibel. Wir finden, ja, ähnlich geht es noch in das Buch Jesaja, das ist auch betont. Aber hier finden wir sehr, sehr klare Ausführungen, warum es wichtig ist, dass Gott allein verehrt wird und niemand sonst. Es sind klare Bestimmungen, wie Gott verehrt werden will. Nicht jeder kann sich einfach irgendwie ausdenken, wie er Gott gerne mal anbeten möchte, sondern es gibt klare Bestimmungen, wie Gott angebetet werden möchte und dass jeglicher Götzendienst eine direkte Rebellion gegen den einzigen Gott ist. Im Deuteronomium erfahren wir, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Dem ist es nicht egal, wie die Leute Gott anbeten oder wen sie anbeten. Weil Gott ein liebender Gott ist, eifert er um sein Volk und er macht klar, ich bin der einzige lebendige Gott. Und niemand anders ist würdig, angebetet zu werden, verehrt zu werden, als ich allein. Und jeder, der irgendwelchen anderen Götzen dient, der irgendwelche Statuen aufstellt und sich vor denen niederwirft, der empfängt den Zorn Gottes. Deuteronomium ist sehr, sehr klar, was die Konsequenzen angeht. Und als drittes erfahren wir aber auch die Macht Gottes. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, Gott demonstriert seine Macht, gerade auch darin, dass er diese junge Generation in dieses Land führt, wo die Väter gesagt haben, oh, die Kanaäer, die machen doch alle unsere Kinder platt. Gerade die führt er hinein. Das ist eine Demonstration, wie souverän und mächtig Gott ist. Dass er gerade das Schwache, das, wo man denkt, sie werden zum Opfer werden, die werden gefangen werden, die werden getötet werden. Gerade die führt er mit mächtiger Hand in dieses Land. Und auch sonst erinnert er in diesem Buch das Volk Israel immer wieder, erinnert euch daran, was ich euch alles getan habe. Wie ich euch aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, wie ich euch bewahrt habe in der Wüste. Erinnert euch daran, dass ich ein mächtiger Gott bin. Und das soll die Israeliten dahin führen, dass sie wirklich Gott anbeten, ihn allein. Dann haben wir noch Verheißungen auf den Messias. Eine der deutlichsten und klarsten und wichtigsten Verheißungen auf den Messias finden wir auch im Deuteronomium, Kapitel 18, Vers 18 und 19. Und zwar spricht hier Mose. Und es ist interessant, es gehört hier zu den letzten, zu diesen Abschiedsreden, zu diesen letzten Predigten des Mose. 120 Jahre ist er alt und er weiß, ich werde jetzt bald sterben. Und kurz vor seinem Tod gibt er noch diese Prophezeiung. Deuteronomium 18, ab Vers 18. Einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Also das hat Gott dem Mose weitergegeben und er schreibt es hier auf. Einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Und es wird geschehen, der Mann, der nicht auf meine Worte hört, die er in meinem Namen reden wird, von dem werde ich Rechenschaft fordern. Mose gibt hier also wieder, was Gott zu ihm gesagt hat, dass Gott aus dem Volk Israel einen Propheten aufstehen lassen wird, so wie Mose, der genau das sagt, was Gott ihm gebietet, was Gott ihm aufgetragen hat. Das ist die Definition eines Propheten. Er sagt das Wort Gottes. Nicht irgendwie vermischt, nicht irgendwie ein bisschen Menschenwort, ein bisschen Gotteswort. Ein Prophet ist jemand, der das Wort Gottes weitergibt. Und Mose war so einer. Er hat die 10 Gebote empfangen und sie dem Volk weitergegeben. Er hat all die Gebote gehört von Gott und sie aufgeschrieben und dem Volk weitergegeben. Und nun sagt er, einen weiteren Propheten, so wie mich. Jemand, der die Worte Gottes hört und sie an das Volk weitergibt, wird Gott erstehen lassen aus euren Brüdern. Und er wird alles reden, was Gott ihm sagen wird. Und jeder, der nicht auf ihn hört, von dem wird Gott Rechenschaft fordern. In Apostelgeschichte 3 ab Vers 17 lesen wir, wie Petrus sich auch dieser Prophezeiungen bewusst war. Apostelgeschichte 3, ab Vers 17. Das ist die zweite Predigt des Petrus. Da heißt es: Und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt. Er spricht ja gerade zu den Leuten, die miterlebt haben, wie Christus gekreuzigt wurde. Wie auch eure Obersten. Gott aber hat so erfüllt, also durch die Kreuzigung von Jesus Christus, was er durch den Mund aller Propheten vorher verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Was er hier meint ist, sie sollen Buße tun, sie sollen glauben, Christus wird wiederkommen. Gott wird Christus wiederkommen lassen und es wird eine Zeit der Erquickung kommen. Den muss freilich der Himmel aufnehmen, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Mose hat schon gesagt, jetzt zitiert er, einen Propheten wie euch wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir. Auf ihn sollt ihr hören, in allem, was er zu euch reden wird. Es wird aber geschehen, jede Seele, die auf jenen Propheten nicht hören wird, soll aus dem Volk ausgerottet werden. Petrus sagt, was Mose hier prophezeit hat, hat er auf Jesus Christus hin prophezeit. Und er sagt zu den Leuten, die gerade in Jerusalem stehen, die gerade miterlebt haben, wie Jesus Christus gekreuzigt wurde, sagt er, dieser Jesus, der gekreuzigt wurde, ist der, von dem Mose hier gesprochen hat. Und jede Seele wird ausgerottet werden, die nicht diesem Jesus Christus glaubt. Eine klare Weissagung auf Christus. Und wir haben hier einen klaren biblischen Beleg, dass die Apostel unter der Inspiration des Geistes wussten, Mose hat hier von Jesus Christus gesprochen. Und es zeigt wiederum einmal, dass Jesus wirklich die Worte Gottes sagen wird, dass er nicht einfach irgendwas sich selbst ausdenkt oder erfindet, aber es zeigt auch, was für eine klare Konsequenz es hat. Petrus sagt hier zu den Juden, wenn ihr nicht an diesen Jesus Christus glaubt, gibt es keine Rettung für euch. Gibt es keine Wiederherstellung aller Dinge, wo ihr eine Zeit der Erquickung erleben werdet. An Christus kommt keiner vorbei. Jede Seele wird ausgerottet werden, die nicht an den Worten Jesu Christi glaubt. Und dann finden wir noch eine andere interessante Stelle in Deuteronomium 21, 22 bis 23. Es ist keine, wenn man so will, direkte Prophezeiung auf Christus, aber etwas, was Paulus zum Beispiel aufgreift, um etwas zu betonen. Und zwar geht es darum, um die Todesstrafe durch das Erhängen am Kreuz, am Pfahl oder am Holz. Ja. Hier heißt es und in Deuteronomium 21, Abvers 22, und wenn bei einem Mann eine Sünde geschieht, auf die das Todesurteil steht, und er wird getötet und du hängst ihn an ein Holz, dann darf seine Leiche nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt am selben Tag begraben, denn ein Aufgehängter ist ein Fluch Gottes. Das ist der Grund, warum die Juden gefragt haben, den Pilatus, nachdem Jesus gekreuzigt wurde, an einem Feiertag, an einem Festtag, ob sie ihn noch am selben Tag abnehmen können und begraben können. Weil im Gebot es heißt, jemand, der an ein Holz gehängt wird, soll nicht über Nacht hängen bleiben. Aber Mose sagt auch, ein Aufgehängter ist ein Fluch Gottes. Was hat das zu bedeuten? Und was sagt das über Jesus? Paulus schreibt in Galater 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Und wie belegt er das? Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Ja, hier bezieht er sich auf diese Stelle. Er sagt, hier sehen wir, der Christus, der an ein Holz genagelt wurde, er ist zum Fluch geworden. So als hätte er alle Gebote gebrochen. So als hätte er das Todesurteil von Gott verdient. Aber er starb an unserer Stelle. Er ist zum Fluch geworden, damit wir freikommen. Damit wir von dem Fluch des Gesetzes losgekauft werden können. Der Fluch, der eigentlich über uns steht. Noch ein paar kurze Anmerkungen zu dem Titel, zu dem Namen. Deuteronomium heißt so viel wie zweites Gesetz oder Zweitgesetz. Und dieses Wort kommt interessanterweise aus Deuteronomium selbst. Und zwar heißt es in Deuteronomium 17, Vers 18, hier geht es um die Verordnungen für einen zukünftigen König. Deuteronomium 17, Vers 18. Da heißt es, und es soll geschehen, wenn er, also der zukünftige König, auf dem Thron seines Königreiches sitzt, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben. Aus dem Buch, das den Priestern, den Leviten vorliegt. Im Griechischen steht für diese Abschrift des Gesetzes Deuteronomium. Das Alte Testament wurde ja schon vor Christus übersetzt ins Griechische, die sogenannte Septuaginta. Und hier finden wir, Abschrift des Gesetzes wird hier übersetzt mit Deuteronomion. Und auch die Vulgata, die lateinische Übersetzung, hat es dann mit Deuteronomium übersetzt. Das Wort Deuteronomium steht hier also für Abschrift. Und gemeint ist eigentlich eine Abschrift von dem Wort Gottes. Eine Abschrift des Gesetzes. Vermutlich wurde dieser Name dem Buch gegeben, weil das Deuteronomium an sich als ganzes Buch eine Form, eine Art Abschrift des Gesetzes, eine Art Zusammenfassung des ganzen Gesetzes ist. Und all die zukünftigen Könige, die sollten das Gesetz gut kennen. Und deswegen sollte jeder König für sich selbst eine eigene Kopie anfertigen von diesem Buch. Ohne dass es schon Kopierer gab oder Druckerpressen oder etwas dergleichen. Handschriftlich abschreiben, jeder König. Wäre eigentlich mal eine gute Übung für unsere Politiker, oder? Die Juden nennen das Buch Devarim. Das heißt, dies sind die Worte. So fängt nämlich das Buch an. Einige haben dieses fünfte Buch Mose, das Deuteronomium, haben es Buch der Erinnerung genannt. In gewisser Weise gefällt mir dieser Name. Das Buch der Erinnerung. Es sollte eine Erinnerung sein, sowohl für die Könige als auch für das ganze Volk, jeder persönlich. Hier wird immer wieder betont, diese Gebote, sie gelten nicht nur euren Vätern, sie gelten euch persönlich. Und nicht nur der Elterngeneration, nein, sie sollen es den Kindern weitergeben. Ja? Es ist eine Art Erinnerung, die alle Generationen und alle sozialen Stände betreffen soll. Und zwar soll sich jeder persönlich der Liebe und der Macht Gottes bewusst werden. Und dass er der einzige Gott ist, dem alle Anbetung und alle Verehrung und Gottesdienst gebührt. Und zwar ein Gehorsam aus und eine Liebe aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, aller Kraft. Wir sollen Gott lieben und ihm dienen, wie es ihm gebührt. Und daran erinnert uns dieses Buch Deuteronomium. Gibt es noch Fragen zu diesem Buch? Oder ist euch irgendwas noch unklar geblieben, als ihr das selbst behandelt habt?